T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery. T-minus 60 seconds and counting. We are transferring to orbiter internal power at this time. Discovery is now running off its three onboard fuel cells. Coming up on a go for auto-sequence start. And we have a go for auto-sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond.
Welcome, Amherst.
Nozzles to swivel, aiming the shuttle for its precise target in space for main engine cutoff.
You have a good forward leg now at SN.
Okay, you sound good.
Discovery Houston, negative return.
Copy, negative return.
Comport Nummer 327, Hixcovery. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 327. Comport, den ich am heutigen erst richtig fies regnerischen, jetzt geht's dann schon wieder, Freitag, dem 6. Juli 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:34.
Aber auch nicht mehr lange. Schnell raus da. Das Intro ist nebenbei Discovery auf, wenn ich mich nicht böse irre, STS 121 oder irgendwie so, aus 2006, wobei 21 kann eigentlich gar nicht 2006 gewesen sein. Egal, jedenfalls ist schon länger her, ist mir Anfang Mai im Internet über den Weg gelaufen und da hatte ich dann gedacht, Mensch, das kann ich euch auf und in die Ohren geben. Ein bisschen Hintergrund gibt es in Teil 3, genauso wie die Hixcovery sich in Teil 3 versteckt. Allerdings gibt es dann ansonsten auch noch wieder zwei Teile Politik, wie üblich. Und eben den dritten Teil mit Tech, Space und Mafia und dem Hicks. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich ganz klassisch Regierung und Wirtschaft eingefunden und versteckt haben. 18 Grad, partly sunnige, Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Milde Grüße. Wenn es 18 Grad sind, Comfort Level sind wie 18. Es könnten allerdings auch 17 sein, die dann windchillen wie 20. Und der Wind macht 11 km/h aus dem East, oder habe ich schon wieder vergessen? Verdammt. Ist alt, wenn man schlimm wird. Könnt ihr einfach mal darüber wechseln. 9 bis 20 km/h. Mimimi aus Northeast bei denen. So. Hier tropft noch was. Dann hätte ich da mal die Regierung, die da losgeht mit Praxkosten, weil nämlich nachdem die Länder mit ihrem Vorstoß für eine Abschaffung der Praxisgebühr gescheitert sind, hatte die Kassenärztliche Bundesvereinigung die enormen Kosten durch die Abgabe kritisiert. In den Praxen der niedergelassenen Ärzte entstünden jedes Jahr allein durch den Einzug 360 Millionen Euro an Bürokratiekosten, sagte der KBV-Vorstandsvorsitzende Andreas Köhler der neuen Osnabrücker Zeitung. Pro Praxis seien dies mehr als 4.100 Euro. Der Zeitaufwand für die Bearbeitung der Praxisgebühr sei zu hoch. Oder anders ausgedrückt, wir haben hier eine Gebühr, die niemandem etwas bringt. Die Einnahmen für die gesetzlichen Krankenkassen sind überschaubar. Die Lenkungswirkung, die eigentlich erhofft war, dass Leute weniger häufig zu Ärzten gehen, hat sich nicht eingestellt. Und die Kosten davon sind jenseits von Gut und Böse. Also wofür braucht man das jetzt? Ja, aber hey, ist letzten Freitag mir in die Finger gefallen. Dann ist mir auch letzten Freitag die Pflegeform in die Finger gefallen, weil der Bundestag nämlich die Pflege, das Pflegereformchen der Regierungskoalition beschlossen hatte. Der Beitragssatz steigt zum 1. Januar 2013 von 1,95 auf 2,05%. So werden mehr Leistungen vor allem für Demenzkranke finanziert. Neue Wohnformen, sogenannte Pflege-WGs, werden gefördert. Zudem wird eine staatliche Förderung privater Pflegezusatzversicherungen eingeführt. Pro Monat werden die Policen mit 5 Euro bezuschusst. Was dann eine Subvention der Versicherungsbranche analog zum Riester-Dreck ist. Der Pflegescheck erbar. So, dann auch am letzten Freitag ist mir hier die BR-Nickerei in die Finger gefallen, weil der Bundesrat dann nämlich an diversen Stellen nicken durfte. Ja, ja, heute. Heute ist die letzte Bundesratsrunde vor der Sommerpause, aber letzte Woche haben sie dann genickt zu, wie heißt denn das, wo sie da Kohlendioxid in die Erde kippen wollen. Also dazu haben sie jedenfalls genickt. Dann. Haben sie ein Meditationsgesetz abgenickt, Kürzung der Solarförderung, bla bla. Also sie waren dann gerade mal in besonders nickiger Stimmung und haben dann zu allem genickt, was bei ihm auf dem Schreibtisch rumlag. Oder so. Bis auf die Steuersenkung, die haben sie immer noch nicht abgenickt. Aber ja, dann gab es die Fäkalstimmung. Weil dann, wie erwartete, der Bundestag über Fäkalpakt und ESM genickt hat. Namentliche Abstimmung, 2/3 Mehrheit erreicht, aber Kanzlermehrheit wieder verfehlt. Ne, die ach so alternativlosen Gesetze. Klingt wie ein Flugzeug. Ist aber kein Motorflugzeug. Die ach so alternativlosen Gesetze sind von der Regierungskoalition nicht mit Kanzlermehrheit beschlossen. Insgesamt, weil ja die Grünen und die SPD sowieso gesagt haben, dass ihnen die Zukunft dieses Landes scheißegal ist und regieren wollen sie sowieso nie, haben die dann brave Schafe genickt. Oder anders ausgedrückt, sollten diese Gesetze jetzt nicht noch von Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erkannt werden, dann hätten wir uns dauerhaft verpflichtet, Banken mit Geld zu bewerfen, hätten uns dauerhaft verpflichtet, zu sparen, koste es, was es wolle. Weil das ja so alternativlos ist. Na, ich meine, jetzt ist inzwischen auch schon in den Medien einigen Leuten aufgefallen, dass Merkels Austeritätspolitik, sparen kostet es, was es wolle, nicht hilft, um aus einer Krise rauszukommen. Genau genommen hilft es überhaupt nichts. Es hilft niemandem. Na, aber hey, Also in den Medien ist es aufgefallen, aber jetzt haben wir das Ganze offiziell beschlossen und unabweichlich permanent von jetzt bis in alle Ewigkeiten. Ja Mensch, dann kann ja nichts mehr schief gehen. So, dann hat kurz nach Mitternacht oder zu Mitternacht jedenfalls auch der Bundesrat den ESM-Fäkaldreck abgenickt. Was soll eigentlich die Eile? Es war vorher bereits bekannt, dass das Bundesverfassungsgericht sich mit dem Thema höchstwahrscheinlich befassen würde. Es gab ja einen Grund, dass das Bundesverfassungsgericht sich an den Grüß August gewandt hat und gesagt hat, übrigens, wenn diese Dinger da bei dir auf dem Schreibtisch landen, tu uns einen Gefallen oder schreib nicht gleich. Wir wollen da erst noch prüfen. Und genau das ist dann nämlich auch passiert. Unmittelbar nachdem Bundestag und Bundesrat grünes Licht für Fäkalpakt und ESM gegeben haben, sind erste Klagen am Bundesverfassungsgericht eingegangen. Gegen Mitternacht gab ein Bote die Verfassungsbeschwerde des CSU-Politikers Peter Gauweiler an der Pforte ab. Auch die Beschwerdeschrift des Vereins Mehr Demokratie wurde beim höchsten deutschen Gericht eingereicht. Die Linkspartei faxte ihre Klage nach Karlsruhe. Sowohl Bundestag als auch Bundesrat segneten den europäischen Fäkalpakt und das Euro-Rettungsschirmchen ESEM mit 2/3-Mehrheit ab. Na, oder anders ausgedrückt, diese ganze Hektik, dieses schnell noch durchwinken, solange noch Fußball ist, hat sich nicht so wirklich dolle gelohnt. Mal ganz davon abgesehen, dass Merkels Plan nicht aufgegangen ist, weil, nun ja, Italien war halt besser in dem einen Spiel. Und das reichte völlig aus, um Deutschland aus dem Rasensport-Ding rauszukicken. Golf? Nein. So, dann gab es am Samstag Subwumwelt, weil nämlich ja Bundesumweltmeier die Kosten der Energiewende nicht mit zusätzlichen Staatsausgaben abfedern will. Er werde keine neuen Subventionen schaffen, denn die Energiepolitik müsse künftig marktwirtschaftlich ausgerichtet werden, sagte Altmaier dem Fokus. Ziel müsse es sein, dass Solaranlagen in spätestens 5 Jahren ohne Zuschüsse wettbewerbsfähig sind. Fasel, bla. Ich meine, da gibt's, hatte ich in Teil 1 die lustige Studie, Power dabei Greenpeace, dass das auch alles ohne höhere Strompreise funktionieren würde. Von daher, nun ja, solange ja nicht irgendwie eine Studie auf den Tisch liegt, der drauf steht, Strom muss jetzt viel teurer werden, weil die armen Energiekonzerne haben ja jetzt keine Milliardeneinnahmen mehr durch völlig abgeschriebene AKWs. Aber hey, plus die Frage, die sich mir dann, oder die Fragen, die sich mir aufgedrängt hatten, war, was ist eigentlich mit den bestehenden Subventionen? Bleiben die? Na, da gibt es ja die Stromtrassenpreise, die Großunternehmen nicht bezahlen müssen, die nämlich die kleinen Bürger zu bezahlen haben, weil hey, wo kämen wir auch hin, wenn Unternehmen tatsächlich für ihre Stromkosten selber aufkommen müssten? Altmaier faselt zu, weitere Subventionen gibt es nicht. Und was ist mit denen, die es schon gibt? Na, die fasst er nämlich nicht an. Wetten? Es wäre nicht opportun. So, dann gab es den Lamm-Fassungsbruch, weil Bundestagspräsidentin Norbert Lammert hält auch bei einer weiteren Verlagerung nationaler Kompetenzen auf EU-Ebene einen Volksentscheid nicht für zwingend. Brolle an der Geschichte war, Schäuble hatte halt irgendwann aufgebracht, wenn wir hier noch weiter Kompetenzen verschieben, dann wäre es vielleicht mal an der Zeit, den Artikel 146 Grundgesetz zu nehmen, dass dieses Grundgesetz aufhört zu existieren, sobald ein vom deutschen Volk beschlossene Verfassung in Kraft getreten ist. Hat Lammert gesagt, das brauchen wir doch alles gar nicht. Hey, wir sind doch hier die, die denken. Das erinnert mich irgendwie an Marielle Gallo zum Thema ACTA. Aber ja. In der ARD sagte er am Abend, auch dann, wenn der Kern der Verfassung einmal tangiert wäre, seien durchaus andere Verfahren als eine Volksabstimmung vorstellbar. Ist die Frage, was meint er mit Kern der Verfassung? Einen von den Artikeln mit Ewigkeitsgarantie? Die haben nicht tangiert zu werden, Herr Lammert. Dafür ist diese Ewigkeitsgarantie da. Sollten die jemals tangiert werden, haben sie sich außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gestellt und dürfen sofort erschossen werden oder so ähnlich. Dann sind sie nämlich ein ganz doll schlimmer Terrorist. So könnten Verfassungsänderungen der Mehrheit in den Bundestag und Bundesrat das Grundgesetz ergänzen oder verändern. Unter anderem hatte Linken Fraktionschef Gregor Gysi einen Volksentscheid gefordert. Na, weil dieses, aber wir müssen doch aber Banken subventionieren, das ist doch alternativlos, ist nämlich, es sagen wir mal so, auf meinem Wahlzettel zur letzten Bundestagswahl kann ich mich nicht entsinnen, dass da ein Punkt, welche Parteien möchten Sie, dass Sie was tun, erinnern. Also ich weiß auch nicht, muss irgendwie an mir liegen. Na, die sind da nicht so richtig dolle legitimiert für. So, am Montag gab es dann Verfesmin, weil das Bundesverfassungsgericht über die Eilanträge gegen Rettungsschirmchen ESEM und den Fäkalpakt am Dienstag kommender Woche verhandelt. Teilt das Gericht in Karlsruhe mit. Kläger sind unter anderem die Linksfraktion im Bundestag und der Verein Mehr Demokratie. Wobei mir nicht ganz klar ist, wie ein Verein, also im Zweifelsfall Bürger, gegen ein Gesetz vorgehen können, was ja noch gar nicht in Kraft ist. Andererseits, wenn es Verträge sind, dann gibt es zwischen Gauck unterschreibt und die Dinger entfalten Wirkung dann auch keinen Schritt mehr. Wie auch immer. Jedenfalls ist da der Witz. Am nächsten Dienstag wird sich das BVFG in mündlicher Verhandlung mit den Einwürfen befassen. Und dann werden wir mal sehen, ob sie denn auf den Trichter kommen, dass sie einstweilig verfügen, die Dinger dürfen wirklich nicht in Kraft treten. Na, dass sie bisher nicht in Kraft treten, liegt halt einfach nur daran, sie haben freundlich den Bundesabnick-Gauck gebeten, das noch nicht zu tun. Und vermutlich, also wenn sie denn irgendwie einem der mehreren Verfahren entsprechen wollen, dann dürften sie erstmal feststellen, dass Herr Gauck verboten wird zu unterschreiben. Einstweilig und dann werden sie sich intensiv mit den Inhalten befassen können. Dann wird man mal sehen müssen, was davon dann übrig bleibt. Das wird allerdings dann im Zweifelsfall ja ein volles Verfahren und wird ein bisschen dauern. Aber so schnell sind die Richter in Karlsruhe da nicht. Aber ja, dann gab es am Dienstag die lustige Schulärzte-Idee, weil nämlich Bundesgesundheitsbar angeregt hat, Ärzte zu Vorsorgeuntersuchungen von Kindern in die Schulen zu schicken. Die sehr guten Erfahrungen bei den Vorbeugeuntersuchungen zur Zahngesundheit von Schulkindern seien Anlass, auch weitere Vorbeugeuntersuchungen an Schulen zu prüfen. Kommt mir irgendwie dumm bekannt vor, hatten wir zu Täterer-Zeiten. Das wurde dann aber abgelehnt mit, das ist ja aber ganz doll schlimmer Sozialismus, das können wir so nicht haben oder so ähnlich. Die Fußhupe da kommt auf mich zu. Hallo Fußhupe, möchtest du, dass ich auf dich drauf trete oder... Was guckst du so? Ich hab nichts für dich. Also ja, der Bar, der hat irgendwie sich ins Hirn gesetzt, dass man doch irgendwie Vorsorgeuntersuchungen auch an Schulen abhalten könnte. Was irgendwie mit dem Kern von Schule nicht so unheimlich viel zu tun hat, aber wenn die Kinder schon mal da sind, ja, so lange, bis dann eine Bildungsprämie eingeführt wird für Kinder, die nicht zur Schule geschickt werden. Dauert nicht mehr lange. CSU wird bestimmt bald auf die Idee kommen. So, auch am Dienstag gab es dann den Drohhofer, weil nämlich für Kanzlerin Angela Merkel ist keine ruhige Sommerpause in Sicht. Die schwarz-gelbe Koalition steht auf dem Spiel. CSU-Chef Horst Seehofer droht offen mit einem Koalitionsbruch, wenn die Bundesregierung die Sparauflagen für verschuldete Euro-Staaten zu stark lockert. Umstritten sind besonders die Zusage, die Merkel auf Druck Italiens und Spaniens beim EU-Gipfel in Brüssel gemacht hat. So könnte der gerade erst von Bundestag und Bundesrat beschlossene Euro-Rettungsschirm ESEM aufgeweicht werden. Genau genommen hat er nicht mit Koalitionsbruch gedroht, aber er hat gesagt, wir werden nicht immer Ja sagen. Also im Wortlaut hat er das Wort Koalitionsbruch nicht in den Mund genommen, das wird gleich noch wichtig, weil er nämlich gleich leugnet, mit einem Koalitionsbruch gedroht zu haben. Ja, was haben Sie denn dann gemeint? Sie werden nicht immer Ja sagen. Der nächste Scherz an der ganzen Geschichte war Donnerstag, war Merkel ja auf dem EU-Schwipfel. Und bei der Gelegenheit sind genau die Geschichten, die dann am Freitag vom Bundestag und Bundesrat abgenickt wurden, die ESM-Regeln, nämlich schon geändert. Oder anders ausgedrückt, Bundestag und Bundesrat haben über etwas beschlossen, was zu dem Zeitpunkt bereits bekannt veraltet war. Anstatt dass man dann sagt, hey, also dann warten wir lieber, bis wir das hier in dem Text drin stehen haben, was da an Änderungen kommt, gibt's da jetzt ein ESM-Steuerungsgremium, was völlig unlegitimiert an den Regelungen ändern darf. Nämlich, dass jetzt auch Banken direkt gerettet, subventioniert werden dürfen. Was ja, ich meine, hallo, Das tun wir die ganze Zeit. Oder glaubt ihr ernsthaft, das Geld, was Griechenland direkt an die Banken weitergeleitet hat, hätte irgendwem in Griechenland geholfen? Na, die Salisbank in Subvention. Aber ja, dann. So, auch am Dienstag gab es den Dumba, weil nämlich Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr weiter auf Rückzahlungen der Krankenkassen an die Versicherten drängt. Es gebe keine Begründung, warum Kassen mit mehreren Monatsausgaben auf dem Konto nichts von dem Geld an die Versicherten zurückgeben wollten. Ach, und die Krise, die gerade ausgebrochen ist, dank Madame Non, die haben Sie, Herr Scheck, noch nicht zur Kenntnis genommen. Und die wird Deutschland auch nicht erreichen, weil, ach richtig, Sie sind dafür ja gar nicht qualifiziert, sich dazu überhaupt zu äußern. Ah, oder anders ausgedrückt, Herr Bahr, Sie bewegen sich gerade in, Regionen, von denen Sie keine Ahnung haben. Das wiederum ist allgemein bekannt. Aber machen Sie ruhig weiter so. Die Gesichtspalmen möchten Sie direkt ins Gesicht gedrückt bekommen oder wie hätten Sie es denn gerne? Der kommt dann irgendwie auf die Idee, man müsse dann zur Not irgendwie ein Gesetz. Krankenkassen haben gefälligst Geld auszuzahlen. Und die Kosten, die entstehen, um überhaupt die Infrastruktur zur Auszahlung zu haben, nämlich von jedem Versicherten Kontodaten irgendwo vorzuhalten, wie bezahlt wer wovon. Na, also ich meine, ich kenne die Rechnung nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sich für die allerwenigsten Krankenkassen lohnt, die Kontoverbindungsdaten aller Versicherter einzusammeln, um dann da 2,50 Euro drauf zu überweisen. Wenn denn mal 2,50 Euro übrig bleiben am Ende. Und Herr Bahr wird die auch nicht kennen, die Regelungen. So, dann gab es am Freitag noch das lustige Meldegesetz, was von den Medien erst relativ unbeachtet war. Aber der Bundestag hat am Freitag ein Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens, MeldFortG, zugestimmt. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass Einwohnermeldeämter Daten auch zu Werbezwecken weitergeben dürfen, es sei denn, der betroffene Bürger hat dem zuvor ausdrücklich widersprochen. Wenn diese Daten lediglich zur Bestätigung der Überprüfung bereits vorhandener Daten übermittelt werden, verhindert aber selbst ein solcher Widerspruch die Datenweitergabe zu Werbezwecken nicht. Oder anders ausgedrückt, nachdem Einwohnermeldeamtsdaten sowieso nur rausgerückt wurden, weil man irgendein Datum ans Anhaltspunkt, was man denn eigentlich haben will, bisher schon hatte, ist der Widerspruch gerade vom Bundestag abgeschaltet worden. Es gibt keinen Widerspruch mehr. Einwohnermeldeämter dürfen Daten von allen Bürgern weiterverkaufen. Punkt. Das ist unauffällig. Ne? Also wenn Facebook irgendwas an den Datenschutzregelungen ändert, dann plustert sich Trulse-Eigner auf wie ein Luftballon. Dann plustern sich die Datenschutzbeauftragten auf wie Luftballons. Hier hat unsere herzallerliebste Regierung offensichtlich ein Gesetz in den Bundestag geschmissen. Oder zumindest der Bundestag hat ein Gesetz beschlossen, vermutlich mit der Mehrheit der Regierung. Weil sonst gibt es ja keine Mehrheit. Was faktisch den Datenschutz für Bürger in Sachen Einwohnermeldeämter komplett abgeschafft hat. Ja, also ich meine dann, na, das haben sie vor allen Dingen auch so irgendwie in letzter Änderung kurz vorm Beschluss da erst reingekrakelt. Das heißt, das, was da vorher rumlag, das wäre vielleicht sogar noch akzeptabel gewesen. Aber dann noch kurz vorm alle nicken brav so weit geändert worden, dass es eben kein Widerspruchsrecht mehr gibt. Es hat dann auch ein paar Tage noch gedauert, bis dann irgendwie den Datenschutz dann aufgefallen ist. Oh, huch, da ist uns ja ein Ei ins Nest gelegt worden. Da sollten wir vielleicht mal unsere Fresse für aufmachen. Wo dann Weichei und Co. dann aus dem Gebüsch gehüpft kamen, nachdem ihnen mit mehr oder weniger sanfter Gewalt eingebläut werden musste, dass sie da übrigens jetzt einen guten Punkt haben, wo sie ihre Fresse mal aufreißen können. Und die Gemeinden erheben für diese Auskünfte Gebühren und erzielen dadurch Einnahmen. Der Staat betätigt sich hier also tatsächlich als Datenhändler, schreibt Rechtsanwalt Stadler. Deutschland erweist sich damit einmal mehr als das Schilder des Datenschutzes. Na, auf der einen Seite rumblöken, Facebook ist evil, Street View ist evil. Auf der anderen Seite darf der Staat Daten seiner Bürger verkaufen. Ja, was kann da schon schief gehen? Ja? Oder anders ausgedrückt, was? Naja. Dann am Mittwoch gab es den Ruderhofer, weil nämlich CSU-Chef Horst Seehofer seine Äußerungen über einen möglichen Bruch der Berliner Koalition relativiert hat. Er habe das Wort Koalitionsbruch nie in den Mund genommen. Herr Seehofer, wie haben Sie das denn dann gemeint mit Ihrer Aussage, Sie würden nicht immer Ja sagen? Wie haben Sie das gemeint? Jetzt legen Sie mal bitte eine Erklärung vor, die nicht einen Koalitionsbruch inhaltlich beinhaltet, aber trotzdem mit Ihrer Aussage immer noch konsistent ist. Oder ist Ihnen aufgefallen, dass mit Koalitionsbruch drohen vielleicht gerade nicht opportun ist? Weil, sollten Sie mit Koalitionsbruch drohen, verlässt die jetzige Regierung mit sofortiger Wirkung das Amt und also auch dem Herrn Seehofer könnte aufgefallen sein, dass die FDP in den Umfragen nicht so unheimlich großartig dasteht. Also eine zukünftige Koalition nach der mutmaßlich verfassungswidrigen Wahl mit der FDP eher unwahrscheinlich sein dürfte. Blablabla. Und er habe auch nicht die Absicht, dies zu tun, sagte Seehofer am Rande der CSU-Fraktionssitzung in München. Derartige Äußerungen seien ihm in den Mund gelegt worden. Seehofer hatte in einem Interview mit dem Stern zur Eurokrise gesagt, die CSU könne in der Zukunft weitere Hilfszusagen an Schuldenstaaten ohne Auflagen nicht mittragen. Ohne CSU habe die Koalition keine Mehrheit. Die CSU will das nicht mittragen. Wenn jetzt aber Koalitionsstandpunkt insgesamt ist, das wollen wir so, Punkt, weil das doch alternativlos ist, dann möchte die CSU also nicht in der Regierung mehr beteiligt sein. Ja, ich meine, hallo? Oder anders ausgedrückt, Seehofer hat einfach mal laut von sich getönt. Aber ja. So, Neues aus der Wirtschaft. Da gab es erstmal den Wachsschluss. Die Radiowissen Weltnachrichten vom letzten Freitag. Brüssel, Staats- und Regierungschefs beschließen Grundzüge von Wachstumspaket. Na, Wachstumspaket, haha. Gleichzeitig aber der Fäkalpakt, der uns zwingt zu sparen, koste es, was es wolle. Wo soll denn da noch Wachstum herkommen? In Brüssel haben sich die Staats- und Regierungschefs auf Grundzüge eines Wachstumspakets mit einem Umfang von 120 Milliarden Euro geeinigt. Korrigiere mich jemand, wenn ich mich irre, aber ich meine, der ESM ist mehr als dreimal so groß. Deutlich mehr als dreimal so groß. Na, wie war das? Sie blasen auf, ursprünglich hatten sie 2 Billionen vor, jetzt blasen sie nur auf 1 Billion auf. Na, und 120 Milliarden fürs Wachstümchen. Ich fühle mich verarscht. Sehr geehrte Regierung, Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder. Ups, dann gab es auch Eurilfe, weil Staats- und Regierungschefs der Eurozone sich auf Unterstützung von unter Druck geratenen Staaten wie Spanien und Italien geeinigt haben. Genau genommen war der Witz das Wachstumspäckchen war eigentlich in Sack und Tüten. Und dann haben aber Rajoy und Monti auf den Tisch gehauen und gesagt, bevor wir nicht offiziell kriegen, dass wir so viel Geld in die Banken geblasen bekommen, wie die halt brauchen, unterschreiben wir das Ding nicht. Da stehen wir auf und gehen. Na, Merkel wollte eigentlich schon nach Hause, aber ja, da wurde es dann doch nochmal eine Nachtsitzung. Und da haben sie halt beschlossen, okay, es dürfen jetzt auch Banken mit Geld beblasen werden direkt. Man muss nicht mehr so tun, als würde man einen Staat retten. Und Troika-Dreck kommt dann auch nicht auf Staaten, die da Geld haben wollen. Pro forma wird es da weiterhin eine ganz dolle, schlimme Prüfung geben, aber möchte ich mal sehen, dass irgendjemand sich hinstellt und sagt, naja, also Spanien, Italien, ihr kriegt kein Geld direkt in die Banken geblasen, wegen weil bla. Das möchte ich einfach sehen, wie das passiert. Bevor ich glaube, dass es passiert. So, dann gab es auch Holland TS. Der französische Staatspräsident Hollande hat angekündigt, dass die Finanztransaktionssteuer bis Ende des Jahres festgelegt werden soll. Er sagte nach dem EU-Gipfel in Brüssel, dafür solle der Weg der verstärkten Zusammenarbeit gegangen werden. Das heißt, wenn mindestens 9 Mitgliedstaaten zustimmen, kann die Abgabe dort in Kraft treten. Hollande betonte, die Höhe der Steuer sei noch offen, auch Deutschland stehe aber hinter dem Vorhaben. Genau genommen steht Deutschland sonst wo, aber nicht hinter dem Vorhaben. Oder wenn Deutschland hinter dem Vorhaben steht, dann nur damit Frau Merkel dem Vorhaben noch einen Tritt in den Rücken geben kann. Oder vielleicht etwas tiefer. Na, weil dass Merkel keine Finanztransaktionssteuer haben will, könnte auch inzwischen mal irgendwie Herrn Hollande aufgefallen sein. Okay, vielleicht hat er irgendwie die letzten Jahre die Medien nicht so aufmerksam verfolgt. Aber mir ist ziemlich offensichtlich, dass Merkel das nicht haben will, weil sonst hätten wir es schon längst. Schwupp. Dann gab es am Montag Sparreich. Frankreich muss nämlich seinen Sparkurs deutlich verschärfen, um die europäischen Defizitvorgaben einzuhalten. Geht aus einem Bericht des Rechnungshofs in Paris hervor. Danach fehlen in diesem Jahr im Haushalt 6 bis 10 Milliarden Euro. Im kommenden Jahr könnte der Fehlbetrag sogar 33 Milliarden Euro betragen. Frankreich verstößt derzeit gegen den EU-Stabilitätspakt und hat sich verpflichtet, seine Neuverschuldung schrittweise wieder unter die Höchstmarke von 3% des Bruttoinlandsproduktes zu bringen. Am Mittwoch will die Regierung in Paris über eine Reihe von Sparvorschlägen beraten. Apropos Länderrettung, und es wäre doch eine Schuldenkrise, ne? Da gab es auch, ist mir kürzlich über den Weg gelaufen, so Zypern und noch irgendein Euroland, irgendein kleineres. Wenn man die sich mal in Ruhe anguckt, stellt man fest, deren Schuldenquote vom BIP ist nur irgendwas in 40%. Oder irgendwas in 60%, auf jeden Fall deutlich unter den 82%, die Deutschland fährt. Und Deutschland ist aber doch der große Heldenstaat und als großes Vorbild für alle anderen stellen wir uns auch immer hin. Ja, oder anders ausgedrückt, die sollen auch alle Hartz IV einführen und die Bürger dann so lange gängeln, bis sie keinen Bock mehr haben, irgendetwas zu tun oder alternativ große Revolutionen machen und die Regierung gegebenenfalls gewaltsam aus dem Amt entfernen. So, dann gab es Söderland. Der bayerische Finanzminister Markus Söder hält die Rettungsbemühungen für einen Verbleib Griechenlands in der Eurozone für gescheitert und fordert Vorbereitungen für eine Staatspleite des Krisenlandes. Wildes Rumgepöbel der CSU. Das nehme ich einfach mal so lange nicht ernst, wie nicht irgendjemand aus der Bundesregierung mit entsprechenden Befugnissen das wiederholt. Ja, weil, der Herr Söder ist bayerischer Landesfinanzminidödel und könnte sich vielleicht eher um so Dinge kümmern wie, warum ist eigentlich genau sein Ministerium ständig tätig, wissenschaftliche Veröffentlichungen von Herrn Hitlers Kampfschrift zu verhindern. Ja, da hätte er dann auch mal was zu tun, was Sinnvolles. Aber hey. Dann gab es den Barktritt, weil der Chef der britischen Großbank Barclays, Bob Diamond, zurückgetreten ist. Er zog damit die Konsequenzen aus der Affäre und versuchte Manipulationen am Interbankenzinssatz LIBOR. Es gab Manipulationen, und die waren nicht nur versucht, am Interbankenzinssatz LIBOR. Unter anderem beteiligt eben eine gewisse Barclays Bank, deren Chef dann zurückgetreten ist. Vorerst, und ich betone vorerst, oder so ähnlich. Und vor kurzem waren Barclays von der britischen und US-amerikanischen Finanzaufsicht Strafzahlungen in Höhe von rund 345 Millionen Euro auferlegt worden. Weil, die haben halt an dem Interbankenzinssatz rumgefuscht. Das hätten sie nicht dürfen, vor allen Dingen hätten sie sich nicht erwischen lassen dürfen. So, dann gibt's Volksporsche. Die Hängepartie um die vollständige Übernahme von Porsche durch Volkswagen hat ein Ende. Volkswagen werde das Porsche-Sportwagen-Geschäft komplett übernehmen, teilten die Wolfsburger am Abend mit. Voraussichtlich am 1. August 2012 soll der Sportwagenbauer vollständig unter das Dach des VW-Konzerns schlüpfen. Ein entsprechendes Konzept hätten die Gremien beider Unternehmen nach dem Vorliegen aller erforderlichen verbindlichen Auskünfte bestätigt, bla 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 bla. Dann gab es große Aufregung, weil das Ganze nämlich steuerneutral passiert. Die werden dafür keine Steuer zahlen. Woraufhin dann Herrn Brüderle aufgefallen ist, also dass wir hier Volkswagen und Porsche subventionieren, das wollten wir doch gar nicht. Das sind doch gar keine Hotels. Das geht doch nicht. Pluster, 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 Schwafel, Pluster. Wenn ihr das nicht wolltet, dann hättet ihr vielleicht mal was dagegen tun können. Na, weil offiziell läuft das als interne Restrukturierung. Weswegen sie dann nämlich Steuern verhindern können. Beziehungsweise halt nicht bezahlen müssen. Punkt. Ja, ne? Herr Schwafalle. Hätten sie halt mal weniger gesoffen. So, dann gab es gestern die Leitsenkung, weil die EZB den Leitzins im Euroraum erstmals seit Einführung des Euro unter 1% gesenkt hat. Der Zins wird um 0,25 Punkte auf 0,75% verringert, beschloss der Rat der Europäischen Zentralbank. Volkswirte hatten diesen Schritt im Kampf gegen eine Ausbreitung der Rezession erwartet. Begründet wird das Ganze offiziell mit Schuldenkrise, anstatt dass mal irgendjemand den Arsch in der Hose hat zu sagen, ja, wenn hier Frau Merkel nicht ständig ihre Scheiße von Sparen kostet, was es wolle, absondern würde, dann wäre das vielleicht nicht unbedingt nötig. Aber nachdem sie das tut, sind wir aus der letzten Krise noch gar nicht rausgekommen und schon in der nächsten. Tja, so ein Zufall aber auch. Warum wollten die Krankenkassen doch gleich nicht Geld aus dem Fenster werfen? Was nächste Krise? Was für eine nächste Krise? Es gibt gar keine Krise-Handbewegung. These are not the droids you're looking for. No? Ja, also die EZB verschenkt Geld. Mal wieder. Wir haben's ja. Beziehungsweise die haben es ja, so, weil, hat eigentlich mal irgendjemand nachgeguckt, wo die nur 1% teuren gigantischen Geldsummen hin verschwunden sind? Weil, gigantische Kreditmengen wären mir nicht bekannt, dass die da plötzlich irgendwo aufgetaucht wären. Also, wo außerhalb des Bankensektors ist das Geld denn hin verschwunden? Oder ist es im Bankensektor versickert? Im Zweifelsfall ist es im Bankensektor versickert. Gehe ich mal fast von aus. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke. Regnet es jetzt ein bisschen? Oder sind das nur die Bäume, von denen es runterfieselt? Naja, egal. Ist nicht ganz so schlimm wie vorhin. In der Musikecke jedenfalls wohnt diese Woche wieder Arimathea. Hier mit dem Titel God is Love aus dem Album Tried by Fire. Eine Nummer hat der nicht, ne? 4 Minuten 26 ist der jedenfalls lang. Gefunden habe ich die Band und diese Musik im Podsafe Musik Network. Im Podsafe Music Network vor wild geraten 2009. Aber ich bin jetzt 2010. Letztes Jahr habe ich nicht so intensiv durchs PMN geguckt. Gefolgt ist das Ganze dann von Volker Pispers zum Fäkalpakt in 5 Minuten 10. Das war ursprünglich irgendwie eine Dreisat-Veranstaltung. Ich habe sie allerdings gefunden bei YouTube. Wo ich dann allerdings den Link auf YouTube gefunden habe, kann ich euch aus dem Stand nicht sagen mehr. Habe ich dann jedenfalls da gefunden, herniedergeladen und hier in den Podcasten hineingekippt. Weil Herr Pispers sagt, der Fäkalpakt wäre ja gar nicht so schlimm. Ja, wenn er denn nicht so schlimm wäre, ne, das ist so ähnlich wie ACTA. Wenn es doch nichts an Änderungen nötig hat, warum wollen wir es dann eigentlich haben? Ja. Kriegt ihr dann jedenfalls auf und in die Ohren. Dann kann ich mal gucken, ob Teil 2 grün ist. Teil 1 ist auch immer noch grün, weil der Sync nämlich vorhin via von iPhone bereitgestelltem WLAN funktioniert hat. So, genau. Und dann könntet ihr mir Feedback zukommen lassen, indem ihr zum Beispiel eine E-Mail schreibt an compiblog@gmail.com oder das compiblog.de in einem Webbrowser eures geringsten Misstrauens öffnet, den Eintrag zu Comport 327 Teil 2 ausfindig macht. Und da unten gibt es so ein Kommentarfeld, da könnt ihr Inhalte hineintun, die dann in meine Richtung fließen oder so. Oder ihr könntet einen Tweet at Comport adressieren oder mich bei Google Plus erwähnen. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit God is Love von Arimathea und dem Herrn Pispers und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Forever.
Ja, sind Sie auch so beruhigt? Die eiserne Kanzlerin hat den Fiskalpakt in Europa durchgedrückt. Jetzt ist ja alles gut. Jetzt kann ja nichts mehr passieren. Wir kriegen eine Schuldenbremse. Was bremst so eine Schuldenbremse eigentlich? Schulden? Ich meine, nach der Logik müsst ihr eine Handbremse die Hand bremsen. Ich kann Sie beruhigen, eine Schuldenbremse bremst überhaupt nichts. Die soll doch nichts bremsen. Die soll was beschleunigen. Die Schuldenbremse beschleunigt das Wachstum in Europa. Das ist Ihre Aufgabe. Sehen Sie, wir beschleunigen das Wachstum durch eine Vollbremsung. Das ist noch bescheuerter, als es klingt. Aber Sie brauchen keine Angst haben. Nicht? Es gibt ja gar keinen Fiskalpakt. Nein, es ist ein Fiktivpakt. Die Euro-Länder haben der Merkel doch nur versprochen, keine neuen Schulden zu machen, weil Mutti sonst den Rettungsschirm nicht aufgespannt hätte. Nicht? Sehen Sie, dieser Fiskalpakt, das ist der schönste Versprecher, den ich je im Radio gehört habe, meine Damen und Herren. Das ist mein neues Lieblingswort. Der Fiskalpakt, den muss man sich so vorstellen, als wenn Ihnen ein Alkoholiker verspricht, nie wieder einen Schluck zu trinken, wenn Sie ihm endlich was zu essen geben. In diesem Fiskalpakt stehen 40 Ausnahmen, unter denen man doch noch neue Schulden machen darf. Ja, und das ist ja auch richtig so. Denn sonst wäre der Kapitalismus doch am Ende. Wenn die Länder überhaupt keine neuen Schulden mehr machen, wo sollen denn die Kapitalisten, also die Anleger, denn ihr Geld noch anlegen? Wo soll das Geld dann arbeiten? Ich bitte Sie, Geld muss da arbeiten, oder? Ist da auch einer von diesen Schwachsinnsprüchen, die wir immer hören? Geld muss arbeiten. Haben Sie schon mal versucht, einen 50-Euro-Schein eine Chip in der Hand zu drücken? Geld kann nicht arbeiten. Arbeiten müssen immer Menschen, um die Zinsen zu erwirtschaften, von denen die Anleger leben. Und Anleger sind sie doch alle. Sie haben nur eine Altersversorgung, eine private. Wenn sie keine Riester-Rente haben, haben sie zumindest eine Lebensversicherung. Das Geld muss da angelegt werden, oder? Und wissen Sie eigentlich, dass unsere Versicherungsgesellschaften, um die Garantieverzinsung nicht zu gefährden, gesetzlich verpflichtet sind, 90% von allem, was sie da einzahlen, in sichere Staatsanleihen anzulegen? Die Deutschen sparen jedes Jahr Milliarden von Euro in Lebensversicherungen. Haben Sie mal eine Sekunde lang darüber nachgedacht, wo das Geld überhaupt noch angelegt werden soll, wenn die Staaten tatsächlich keine neuen Schulden mehr machen? Denken Sie lieber nicht drüber nach. Sie würden die Politiker völlig verunsichern. Das ist ja das Tolle, dass der Kapitalismus längst von einem schnöden Wirtschaftssystem zu einer Religion mutiert ist. Und eine Religion muss man nicht begreifen, die muss man einfach nur glauben. Sehen Sie, Europa und die USA haben dieselbe Wirtschaftskrise und dieselbe Schuldenproblematik. Aber wir in Europa sparen und sparen und sparen und die Amerikaner machen neue Schulden ohne Ende. Die Merkel erzählt uns von morgens bis abends, die Sparpakete sind alternativlos. Und der Obama lacht sich kaputt und macht neue Schulden. Das Gegenteil von dem, was uns helfen soll, hilft den Amerikanern bei der gleichen Krankheit. Das ist Wahnsinn. Der Finanzkapitalismus weltweit und vor allem die amerikanische Währungspolitik haben sich längst komplett von dem abgekoppelt, was in der Realwirtschaft überhaupt möglich ist. Aber das ist das Tolle am Kapitalismus. Der ist so organisiert, dass die einen dran verdienen dürfen und die anderen dran glauben müssen. Und dran glauben müssen die, die das Geld erwirtschaften müssen, das die bekommen, die es nicht verdient haben. Das ist ganz einfach. Die kleinen Leute müssen jedes Jahr noch produktiver arbeiten, um die Riesengewinne zu erwirtschaften. Und noch produktiver im Niedriglohnsektor. Dabei habe ich nie verstanden, was Produktivität und all dieses ewige immer höher, schneller, weiter und noch mehr mit einem natürlichen Leben zu tun hat. Sehen Sie, so ein Löwe, der jagt eine Antilope, dann frisst er die und dann legt er sie schön in die Sonne und genießt das Leben. Das ist ein Leben. Der Löwe kommt doch nicht auf die Idee zu sagen, Moment mal, ich habe für die Antilope jetzt gerade 10 Minuten gebraucht. Wenn ich mich ranhalte, schaffe ich heute noch 6. Da kann ich morgen frei machen. Der Löwe ist doch nicht blöd. Der hat doch nicht BWL studiert. Der Löwe weiß ganz genau, an seinem freien Tag wird er einen Kühlschrank bauen müssen, um die Antilopen frisch zu halten. Und am nächsten freien Tag muss er noch mehr Antilopen jagen, die er dann eintauscht gegen den Strom, um den Kühlschrank zu betreiben. Deshalb liegt der Löwe in Ruhe in der Sonne und genießt das Leben. Nur der Mensch, Der lässt sich einreden, dass er jedes Jahr noch mehr Antilopen pro Tag erlegen muss, um sich jedes Jahr auch noch das neueste Kühlschrankmodell leisten zu können, meine Damen und Herren. Das sind wir hier.